Wir können oft die Situation nicht verändern, wir können den Krieg auch nicht verändern, aber wir können die Umstände verändern. Wir können den Raum verändern, wo Kinder sein können, wo sie experimentieren können, wo sie sich selbst erleben können und ein Stück weit wachsen können, obwohl eigentlich kein Raum dafür da ist. Und wenn Gott jetzt die Welt und alles geschaffen hat, wenn er der Kreator ist, der Kreative überhaupt, dann müssten wir das im Ebenbild ja genauso sein. Ja, wir sind Wesen, die etwas Neues hervorbringen können und sollen auch. So sind wir geschaffen. Und daran glaube ich jetzt zum Beispiel auch, ja, dass jeder kreativ ist. Das ist nicht, hat nichts mit Musik oder mit Kunst, mit Malen zu tun, sondern die Kreativität ist eine Form von Intelligenz und auch Macht, die wir haben.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Ich war kürzlich auf einem Konzert in Wien von Pars Momentum, einem Musikerduo bestehend aus einem Cellisten und einem Gitarristen. Der Gitarrist Christian Heidenbauer hatte mehrere Gitarren mit dabei. Von Anfang an ist mir ein sehr ungewöhnliches Instrument in seiner Sammlung aufgefallen. Diese Gitarre sah irgendwie aus wie ein Koffer aus Metall, sehr unförmig, mit Kratzern und Schrammen. Nach einigen Musikstücken erklärte Christian Heidenbauer dann, was es mit diesem Exemplar auf sich hatte. Diese Gitarre hat er zusammen mit Kindern und Jugendlichen in der Ukraine aus Kriegsmüll hergestellt. Sie soll damit ein Zeichen der Hoffnung sein und zeigen, dass selbst mitten in Leid und Zerstörung Schönes entstehen kann. Dieses Musikinstrument entstand im Rahmen eines Projekts der Organisation Art Helps, die wir heute kennenlernen dürfen. Mein Name ist Miriam Schilling, ich arbeite für die internationale katholische Zeitschrift Communio im Bereich Social Media und darf heute mit unserem Podcast Communicatio bei Tom Lupo in Stuttgart zu Gast sein. Tom Lupo hat viele Jahre als Design Director für die Werbeagentur Jung von Matt gearbeitet. Er ist vielfach ausgezeichneter Designer und auch als freier Künstler tätig. Doch das Herzensprojekt von Tom und seiner Frau Yasemin ist ihre Organisation Art Helps, also übersetzt Kunst hilft, die sie 2012 zusammen gegründet haben. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
Herzlich willkommen.
Eure Organisation heißt Art Helps und versteht sich als zweite Hilfe. Was genau bedeutet das? Was versteht ihr als euren Auftrag? Und was hat es mit dieser Gitarre aus Kriegsschrott auf sich?
Also Art Helps ist tatsächlich eine Organisation, die sich, ich würde immer sagen, um den inneren Menschen kümmert. Also man kann ja Brunnen bauen, man kann Nahrung oder Medizin bringen. Das ist immer alles sehr sichtbar. Man sieht auch sehr schnell die Resultate. Bei uns ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil man es auf den ersten Blick gar nicht sieht. Wir kümmern uns um den inneren Menschen. Also Dinge, die eigentlich erstmal verborgen sind. Die zweite Hilfe ist für uns sozusagen die Hilfe, die nach der ersten Hilfe natürlich kommt. Erste Hilfe ist, ne, Dach über dem Kopf, Medizin, Nahrung in Krisengebieten, in Kriegsgebieten. Und da sind wir manchmal auch tätig, aber das ist nicht unser Schwerpunkt. Also unser Herz liegt eigentlich darin, was passiert mit den Menschen, wenn sie Essen haben, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben, wenn sozusagen das Notwendigste da ist, dann fängt eigentlich eine ganz schwere Zeit für die Menschen oft an. Und ganz viel wird gespendet für die erste Hilfe und wir haben einfach immer auch so diesen Struggle, dass man nicht sieht, wie wichtig eigentlich diese zweite Hilfe ist. Wir sind zum Beispiel im Irak seit fast 8 Jahren aktiv, in der Nähe von Mosul, in Camps. Und diese Kinder leben heute noch mit ihren Familien immer noch in den Zelten, nach 8 Jahren. Alle Kameras sind schon längst weg, keine Aufmerksamkeit mehr. Sie haben Essen, sie haben Dach über dem Kopf, sie haben Wasser, sie haben Medizin, sie haben alles das, aber sie haben kein Leben. Sind eigentlich gefangen in ihrer Situation. Und deswegen ist für uns eben diese zweite Hilfe so wichtig, weil wir versuchen, dass Menschen ihr eigenes Potenzial entdecken und entfalten können. Nur dann kann es im Leben weiter vorangehen.
Und wie gestaltet sich diese zweite Hilfe?
Wir lieben es zum Beispiel zu experimentieren. Wir arbeiten auch mit Erwachsenen, aber vor allem auch mit Kindern und Jugendlichen. Und wir gehen oft an diese Orte, auch in Kriegsgebiete rein, wo Menschen eigentlich nur noch dabei sind zu überleben, wo sie einfach nur noch im Überlebensmodus sind. Und es bedeutet, sie haben eigentlich kaum was, was sie lebendig macht. Sie müssen schauen, wie es morgen weitergeht, wie sie überleben können. Und wir gehen mitten in dieses Chaos rein und organisieren einen Raum und öffnen einen Raum, wo Kreativität stattfindet. Ja, das auf den ersten Moment klingt es irgendwie seltsam, warum Kreativität, warum Kunst, das, die brauchen doch andere Dinge, die brauchen doch Bildung oder so. Und wir glauben halt eben, nein, wir glauben, dass Kinder erstmal eine Kindheit brauchen. Die brauchen die Möglichkeit zu experimentieren, sich selbst zu entdecken, eigene Potenziale zu entdecken und erst dann können sie wachsen. Dann können sie auch wachsen, ganz egal, was drumherum passiert. Selbst wenn Krieg und Zerstörung vor Ort ist, können sie innerlich wachsen und das ist die zweite Hilfe und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir diese Arbeit immer bekannter machen, weil diese weltweit in vielen, vielen Ländern einfach nicht existiert.
Ein sehr besonderes Beispiel für eure Arbeit sind ja die Instrumente, die ihr hergestellt habt. Magst du uns davon?
Genau, die Experimente, von denen du gerade eben auch erzählt hattest, die sind zum Beispiel in der Ukraine entstanden. Da hatten wir haben immer so ganz verrückte Ideen. Art Helps ist ein Netzwerk aus Kreativen und Künstlern und da bei uns kann jeder mitmachen, der einfach Freude hat, sein Talent zu teilen mit anderen Menschen und zwar nicht für Geld, also nicht für den Kommerz, sondern dass andere Menschen ihr Talent finden können. Und so waren wir vor circa 2 Jahren in der Ukraine und da, wenn man da vor Ort ist, ich bin alle 2-3 Monate vor Ort in Kiew und in den Regionen. Wir waren am Anfang auch viel in den Frontgebieten. Da liegt natürlich ganz viel Schrott rum, ganz viel Kriegsschrott, viel Metall, viel menschenfeindliches Material, sage ich immer dazu. Und wir haben uns das alles mal in unserer Base, dort in Kiew haben wir einen Creative Hub, den wir gerade ausbauen, ein großes Gebäude, ein Haus für Kreativität. Und dort haben wir den ganzen Schrott hinbringen lassen und haben dann die Idee gehabt, den Gedanken gehabt, gibt es die Möglichkeit, können wir dieses hässliche Material, dieses menschenfeindliche Material vielleicht verformen? Können wir etwas daraus machen, was am Ende schön ist, gut ist oder was Menschen vielleicht sogar am Herzen berühren kann? Und so haben wir experimentiert, daraus Instrumente zu bauen. Am Anfang waren das eher Klangkörper und später waren das richtig professionelle, ja, Instrumente, mit denen also Violinen, eine Violine ist entstanden, ein Cello, eine Gitarre, die du ja auch schon gesehen hast. Und die Sachen sehen nicht nur toll aus, sondern die klingen unfassbar gut. Und das haben uns viele Menschen nicht geglaubt. Und und ich bin selber immer wieder begeistert, weil ich bin überhaupt kein Musiker selber. Ich hatte nur so eine Idee, kann man denn das machen? Und ich bin erstaunt, wie toll das funktioniert hat. Ja, also das ist die Kraft von Kreativität, von Kunst. Und das ist für uns auch ein sehr therapeutischer Ansatz. Wir können mit den Kindern, mit den Jugendlichen, die eigentlich durch diese Waffen angegriffen werden, deren Gebäude zerstört wurden, vielleicht auch Menschen umgebracht wurden, ihrer Familie. Wir können eingreifen, wir können etwas verändern und wir brauchen nicht passiv sein. Und das ist eigentlich das Starke, was mich auch immer wieder begeistert, was eigentlich auch die Kraft von Kreativität ist, dass Kinder lernen können von klein auf, dass sie Einfluss nehmen können, dass sie nicht passiv sein müssen, sondern sie können lernen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten.
Mit Kreativität in Krisengebiete zu gehen, das ist ja kein Ansatz, von dem man alle Tage hört. Daher würde mich jetzt noch interessieren, was die Geschichte dahinter ist. Was hat dich dazu bewegt, auch deine Laufbahn als erfolgreicher Designer hinter dir zu lassen, um zusammen mit deiner Frau diese Organisation zu gründen?
Also ich hatte schon immer Leidenschaft für Kunst, für Kreativität. Das habe ich von meinem Großvater so. Der hat mich von klein auf so in diesen Raum, diesen visuellen Raum reingenommen. Er hat viel Ölmalerei früher gemacht und ich bin so aufgewachsen. Ich habe ganz viel gezeichnet, als Kind schon gemalt und bin dann immer besser geworden. Habe dann das Ganze auch studiert, habe Design studiert und bin dann nach meinem Studium direkt in eine der erfolgreichsten Werbeagenturen Europas gelandet und war dann später 10 Jahre dort Design Director, habe für ganz große Marken tolle Sachen gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen, aber es hat mich nie ausgefüllt. Das heißt, wir haben Preise gewonnen auf den größten Bühnen der Welt für Kommunikation, für Design, in Cannes Gold gewonnen und so weiter und alles, was man da erreichen kann. Aber letzten Endes gehst du nach Hause und überlegst dir so, hey, ist das alles so? Gibt's da nicht mehr? Kann ich mit dem, was ich mir angeeignet habe, wofür ich Leidenschaft habe, kann ich das nicht noch anders anwenden? Und so war dieses große Loch in mir. Und dann habe ich so ein Experiment gewagt. Ich bin dann für ein halbes Jahr in eine Favela nach Brasilien gegangen, um dort das erste Mal mit Menschen, die einfach in ganz schwierigen Situationen aufwachsen, die wahrscheinlich nie die Möglichkeiten haben, die ich hatte in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, auch später das zu lernen, zu studieren, mit denen Kreativität zu teilen. Und dann war ich 6 Monate in der Favela, in so einer kleinen Hütte drin und hatte keinen Kühlschrank, keine Waschmaschine, nichts eigentlich. Im Prinzip habe ich so ähnlich gelebt wie die Menschen vor Ort und habe dort aber tagtäglich Workshops gemacht, also das erste Mal Kreativtrainings gemacht, weil ich herausfinden wollte, ist es mir möglich, Menschen mit ihrer eigenen Kreativität in Verbindung zu bringen. Vor allem da, wo Kinder eine Nebenrolle eher spielen. Brasilien ist das Land mit den meist alleinerziehenden Müttern zum Beispiel. Kinder laufen oft nebenher so und da ist keine Aufmerksamkeit auf die Kinder und auch auf die Förderung. Und da wollte ich halt herausfinden, hey, kann ich das genau bei diesen Kindern erreichen? Und ich war total begeistert. Ich habe am Ende ein Buch zusammengestellt mit den ganzen Resultaten, Anleitung zum Ausbrechen heißt es. Und mit den ganzen, wir haben Kameras gebaut aus Schrott, aus Müll, aus Kartonagen. Wir haben tolle Zeichnungen gemacht. Wir haben die ganze Favela verändert. Und am Ende entstand eben dieses Buch. Und ich wusste am Ende, genau das ist es, was ich machen will.
Wenn ihr mit Kindern in Krisengebieten und Kriegsgebieten arbeitet, dann sind da natürlich auch Ängste und Traumata im Spiel, psychische Erkrankungen. Wenn ihr jetzt kommt und kreative Workshops anbietet, was erlebt ihr? Was passiert mit den Kindern?
Ja, am Anfang ist das immer das Gleiche eigentlich. Und da könnte ich sogar den Vergleich herstellen. Wir machen manchmal ja auch mit Managern, mit Unternehmen Kreativtrainings. Und selbst die kommen glitzegleich in diesen Workshop rein, wie diese Kinder. Die haben erstmal Angst. Die haben erstmal feuchte Hände, haben Angst, wissen nicht, was passiert jetzt. Kann ich das überhaupt? Versage ich jetzt hier? Blamiere ich mich vor den anderen? Und so ist es auch ganz oft eben in diesen Krisengebieten. Wir treffen auf Kinder und wenn sie dann noch traumatisiert sind, ist es natürlich noch schlimmer. Das heißt, wir müssen am Anfang gegen diese Angst arbeiten. Und das ist eine Phase. Uns gelingt es mittlerweile in Stunden, dass wir das abbauen können. Wir machen Experimente mit denen. Wir zeigen ihnen, dass Fehler gut sind, dass Fehler sogar wichtig sind, um auch auf kreative, neue Lösungen zu kommen. Und durch das Spielerische verlieren die ganz schnell ihre Angst. Und wenn Kinder spielen, verlieren sie ihre Angst. Und wenn sie keine Angst haben, dann kann Großartiges entstehen. So. Und so fängt jedes Projekt, jeder Workshop bei uns an. Und sie verlieren ihre Angst und entdecken dann dabei, ohne es selber manchmal zu merken, welche Fähigkeiten und welches Potenzial in ihnen schlummert. So. Und das ist genial zu sehen und das begeistert mich immer wieder zu sehen, wie Kinder sich innerhalb von Stunden, von Tagen so wahnsinnig verändern und auch so ein Selbstbewusstsein entwickeln. Das ist genial.
Ich habe auf eurem Instagram-Kanal ein Video gesehen, das ihr anschaulich macht, unter welchen Bedingungen ihr auch eure Projekte umsetzt. Es war ein Projekt in der Ukraine. Und kurz nachdem ihr einen Workshop mit Kindern begonnen hattet, gingen die Sirenen los und ihr musstet euch mit den Kindern im Luftschutzbunker in Sicherheit bringen. Es hat mich dann aber sehr berührt zu sehen, was sich dann in diesem Bunker ereignet hat. Magst du uns kurz davon erzählen?
Ja, wir sind ja alle 2-3 Monate vor Ort. Und das muss man sich so vorstellen, wenn wir jetzt gerade in Kiew sitzen würden, wir zwei, in einem Café zum Beispiel, dann würde man von Krieg erstmal gar nichts mitbekommen. Wir sitzen dort, das Leben geht ganz normal weiter, die Läden sind offen, die Cafés sind voll und dann kommt dieser Alarm. Und am Anfang ist es sehr verstörend, sehr seltsam, aber selbst daran gewöhnt man sich sehr schnell. Wir haben tagsüber 3 bis 5 Mal Luftalarm und nachts dann noch viel häufiger zum Teil. Und es ist tagtäglich ein normales Leben jetzt vor Ort. Ich bin in 2 Wochen auch wieder in Kiew. Und wir sind es mittlerweile wirklich auch gewohnt. Also ich bin da jetzt auch nicht mehr so, dass ich dann sehr nervös werde, sondern ich habe das so oft durcherlebt jetzt, mitgemacht und über die ganzen Jahre auch, dass ich daran schon gewohnt bin. Was aber nicht heißt, dass ich keinen Respekt davor habe. Wir gehen immer in solche Schutzbunker dann runter, wie jetzt bei uns im Gebäude, was wir da, diesen Creative Hub, den wir gerade bauen, da bauen wir nach unten auch so einen Sicherheitsraum aus. Der ist gerade noch nicht fertiggestellt. Aber da gehen wir mit den Kindern jetzt zum Beispiel runter. Sobald Luftalarm ist, gehen wir runter, weil wir dann auch die Verantwortung natürlich für jeden haben und auch für mein Team. Und wir waren da unten jetzt, das ist das letzte Mal. Und ja, momentan sitzen wir noch in einem kalten Keller. Ne, der ist noch nicht ausgebaut. Da fehlen uns gerade auch noch ein bisschen die Finanzen. Und wir gucken, dass wir Sponsoren dafür gewinnen. Und wenn der aber ausgebaut ist, wir wünschen uns, dass es ein warmer Raum ist. Dass es ein Raum ist, der der auch Freude macht, wenn man runtergeht. Wir würden gern was mit Musik unten auch machen. Wir wollen den Raum warm ausstatten mit Textilien, mit tollen Möbeln, mit gutem Licht, dass es kein Angstraum ist. Momentan ist es noch so, wir gehen runter, es ist dunkel, es ist kalt. Und das letzte Mal haben wir eben aus so kleinen LEDs und Batterien haben wir so kleine Lichter gebaut. So einen mini kleinen Workshop da unten gemacht. Selbst als oben Luftalarm war, sind wir runter und wir haben versucht, die Situation so zu verändern, dass wir mit den Kindern sie abgelenkt haben und ihnen gesagt haben, jetzt bauen wir kleine Lichter. Und das waren unterschiedliche Farben, LED-Lichter, die wir einfach aus einer Batterie und einem Klebestreifen so zusammengeklebt haben und dann haben die geleuchtet. Und dann hatten wir spontan die Idee, hey, wir können doch solche Langzeitbelichtungen machen. Ne? Das kann man ja mit den digitalen Kameras. Und wenn ich jetzt mit meinem Licht eine Bewegung mache, dann entstehen da solche Lichtbilder. Und genau solche Bilder haben wir da gemacht. Das meinst du wahrscheinlich, oder? War das ja, diese genau. Situation? Ja, genau. Und das war toll und faszinierend, auch für die Kinder. Und wir haben alle gar nicht gemerkt, dass da irgendwann der Luftalarm dann auch wieder vorbei war. Dann konnten wir nach oben. Und das ist auch das Schöne eigentlich, dass wir können oft die Situation nicht verändern. Wir können den Krieg auch nicht verändern. Aber wir können die Umstände verändern. Wir können den Raum verändern, wo Kinder sein können, wo sie experimentieren können, wo sie sich selbst erleben können und ein Stück weit wachsen können, obwohl eigentlich kein Raum dafür da ist.
Wir haben nun viel darüber gesprochen, welche heilende Wirkung Kreativität für die individuelle menschliche Seele entfalten kann. Jetzt frage ich mich, was das denn auf kollektiver Ebene bedeutet, also für unsere Gesellschaft. Konkret, welche Bedeutung haben Kunst und Kultur für eine Gesellschaft? Braucht eine Gesellschaft Kunst, um gesund zu sein? Oder ist es einfach ein netter Zeitvertreib für eine Wohlstandsgesellschaft?
Ja, das ist genau dieses Problem, mit dem wir immer wieder zu kämpfen haben. Wenn ich Menschen im ersten Satz erzähle, dass wir mit Kunst und Kreativität versuchen zu helfen, dann haben die meistens schon irgendwelche Bilder im Kopf. Ne? So sind wir ja gestrickt, wir haben Schubladen und dann denken viele, okay, die zeichnen normal mit Kindern, das ist ja ganz nett, Beschäftigung. Aber darum geht's nicht. Also uns geht's eigentlich um viel, viel mehr. Kreativität hat in erster Linie eigentlich nichts mit Zeichnen, mit Malen zu tun. Das ist immer das, was wir in dem ersten Moment denken. Aber es ist eigentlich eine Form von Intelligenz, die wir Menschen alle haben. Und ich meine, das ist ja auch, glaube ich, ein christlicher Podcast, ne? Und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, da kenne ich mich auch aus, da habe ich auch schon oft reingeschaut. Da steht ja zum Beispiel am Anfang auch, wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes, ja. Und wenn Gott jetzt die Welt und alles geschaffen hat, wenn er der Kreator ist, der Kreative überhaupt, dann müssten wir das im Ebenbild ja genauso sein, ja. Wir sind Wesen, die etwas Neues hervorbringen können und sollen auch. So sind wir geschaffen. Und daran glaube ich jetzt zum Beispiel auch, ja, dass jeder kreativ ist. Das ist nicht, hat nichts mit Musik oder mit Kunst, mit Malen zu tun, sondern die Kreativität ist eine Form von Intelligenz und auch Macht, die wir haben, die wir nutzen können. Und daran glauben wir. Und deswegen glaube ich auch, dass es unheimlich wichtig ist, dass gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz, wo Wissen wirklich auf der Straße liegt. Wir haben den kürzesten Weg, Wissen uns anzueignen, ja, an Wissen heranzutreten, Informationen zu generieren. Da ist es noch viel, viel wichtiger, dieses kreative Potenzial, was uns Menschen eigentlich ausmacht, das auszuschöpfen. Da müssen wir ran, ja, weil die Probleme dieser Welt können wir nicht durch Wissen lösen. Das sehen wir jetzt, wenn wir das durch Wissen lösen könnten, auch mit der Natur und allem. Dann hätten wir es ja schon längst gelöst, sondern da braucht es Kreativität. Kreativität ist eigentlich Problemlösungsmöglichkeiten. Ja? Also Kreativität ist nichts anderes wie Spielen mit Möglichkeiten und Gedanken. Und wenn wir gut werden in diesen Dingen, und das müssen unsere Kinder werden, weil die Probleme werden nicht weniger, die werden immer größer, da braucht es kreative Lösungen. Die Lösungen liegen immer in Kreativität drin. Ne? Auch die tollen Dinge, die diese Welt hervorbringt oder Erfindungen, die die Menschen machen, ja, dass hier eine Glühbirne hier oben leuchtet, das ist immer ein Resultat von Kreativität und nicht von Wissen in dem Moment. Es ist ein Spielen von Möglichkeiten, von Zufällen und plötzlich entsteht etwas Wunderbares, was unsere Menschheit auch weiterbringt.
Du hast auch das Stichwort künstliche Intelligenz genannt. Was denkt ihr dazu, was künstliche Intelligenz auch für einen Einfluss auf unsere Kreativität und auf das ganze Thema Kunst haben wird?
Das ist schwer zu beantworten. Ich selber befasse mich auch nicht viel mit künstlicher Intelligenz. Natürlich nutzt es heutzutage jeder. Also auch ich habe es hier und da bestimmt schon benutzt als Beispiel. Wenn ich jetzt grafische Bilder bearbeite, dann nutze ich manchmal solche Retusche-Tools, wo ich dann sage, okay, du, dann mach mir doch diesen Müll auf dem Boden einfach kurz weg. Ne? Das wäre früher, hätte ich das abstempeln müssen da im Photoshop. Heutzutage kann ich den Befehl geben und dieses Tool erledigt es. Das ist dann ganz hilfreich. Das finde ich auch okay. Das nutze ich auch. Aber jetzt wirklich, um damit Kunst zu machen, das ist nicht meine Welt so, weil ich komme aus der Malerei. Ich male selber auch. Ich habe selber noch ein Atelier, wo ich auch male, wo ich ganz andere Prozesse durchlebe und auch so viel Leidenschaft in ein Bild reinlege, was dann über viele, viele Monate, manchmal Jahre entsteht, da habe ich einen ganz anderen Bezug zur Kunst dann in dem Moment. Und ich kann dann nicht viel damit anfangen, Bilder zu sehen, die irgendwie eine Maschine generiert hat. Da ist für mich einfach kein Leben drin.
Ich würde jetzt doch gerne ein Gedankenexperiment mit dir machen. Mhm. Wenn dir in Deutschland und wir können auch sagen im deutschsprachigen Raum alle Türen offen stehen würden. In Ministerien, in Familien, in kirchlichen Einrichtungen, in der Wirtschaft. Wo würdest du hingehen, um mit Kreativität Veränderungen zu bringen?
Sehr gute Frage. Also ich würde sagen, dass wir überall da, wo wir Probleme haben, und das ist wirklich in vielen Bereichen, das ist es nicht nur in der Politik, sondern genauso auch im Schulwesen, da muss sich was verändern. Ich habe zwei Kinder, 14 und 16, beide gehen zur Schule und die sind mittlerweile so eng mit diesem ganzen KI-Thema verbunden, dass es nicht mehr so funktioniert, wie das bei uns damals war. Die müssen andere Dinge lernen, da muss sich was verändern. Gerade diese Fähigkeit, Neues hervorzubringen, das funktioniert nicht, indem wir einfach uns Wissen aneignen oder von Maschinen uns Wissen zurufen lassen, sondern wir müssen Dinge kreativ angehen, wenn wir wirklich Lösungen brauchen. Und da glaube ich und wünsche ich mir, und das wäre mein Traum eigentlich auch, dass wir ganzes Schulwesen verändern können, dass wir, ja, dass Menschen auch mit diesem Kreativen, was momentan wirklich noch sehr unterbelichtet ist, viel mehr Wertschätzung und Wichtigkeit zusprechen, dass sich da was verändert.
Du hast auch schon erwähnt, dass du oder dass ihr davon ausgeht, dass jeder Mensch kreativ ist. Und wenn ich jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer denke, würde ich gerne noch zum Abschluss so die Frage stellen, wie können wir das in unserem Leben anwenden? Ist das, was ihr tut in diesen Krisengebieten, für jeden Menschen lebensrelevant? Und in welchen Situationen kann man persönlich ansetzen, um kreativer zu werden?
Ja, ich kann es vielleicht so versuchen zu erklären. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist eigentlich wirklich richtige Kreativität oder was ist Spiel? Gehen wir mal von Spiel aus. Was ist Spiel? Dann denken wir ganz oft, Spiel ist, ja, wenn Kinder spielen, dann haben sie Spielsachen wie Lego zum Beispiel. Dann bauen sie dann nach einer Anleitung dieses Haus, dieses Lego-Häuschen auf. Und wir denken, die Kinder spielen. Aber wahres, echtes Spiel ist etwas, wo das Ende, das Endresultat noch gar nicht sichtbar ist. Na, wenn Kinder dann diese Lego-Bausteine nehmen und etwas völlig anderes zusammenbauen, was wir gar nicht erwarten, das ist echtes Spiel. Und es ist die Parallele zur Kreativität. Ich kann es auch kurz so erklären. Unser Gehirn ist, also wenn man so Neurowissenschaften oder solche Hirnforscher auch zuhört, dann die erklären das ja auch oft so, dass unser Gehirn wie eine Straße ist oder ne, wie Autobahnen. Am Anfang haben wir die noch gar nicht, ne, als Kind. Da ist auch unser Potenziales, kreatives Potenzial ist absolut groß, wahnsinnig groß, also schon geniehaft groß. Und dann gehen wir in die Schule und werden erzogen durch Familie, Eltern und durch die Schule. Und das prägt uns dann. Und dann entstehen diese Straßen und diese Wege in unserem Gehirn. Und irgendwann bewegen wir uns eigentlich nur noch auf diesen Autobahnen. Und das meine ich mit, wir funktionieren dann am Ende nur noch. Und wir haben eigentlich noch so viel Fläche um diese Straßen herum, die nicht mehr genutzt werden, wo eigentlich ganz viele Möglichkeiten da sind. Und da kommen wir nur hin, wenn wir anfangen zu spielen. Wenn wir unsere gewohnten Räume verlassen, Dinge anders machen wie sonst immer. Und jetzt vielleicht auf deine Frage um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, dass jeder im Alltag auch dieses Spiel zulassen kann. Egal, ob man Manager ist in einer großen Bank oder in einem anderen Unternehmen arbeitet oder in der Familie Kinder erzieht. Es gibt immer die Möglichkeit, Dinge anders zu machen, vielleicht dem Spiel noch viel mehr Raum zu geben. Und ich glaube, dass jeder davon profitieren wird und begeistert sein wird, was da manchmal dabei rauskommt.
Lieber Tom, vielen Dank für das inspirierende Gespräch.
Sehr gerne, es war mir eine große Freude.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.